Es ist so ein Easy Drinking Wein.
Terrasse, Apero, Grillparty. Mhm.
Geil.
Mega geil.
Also der wird keine reife Noten entwickeln, gehe ich mal davon aus. Und wenn er welche entwickelt, dann ist er durch. Also entweder schmeckt er dir oder schmeckt nicht, aber da musst du dich jetzt nicht mit auseinandersetzen und sagen, ja, den muss ich jetzt irgendwie eine Stunde vorher aufmachen und dann muss ich ihn dekantieren und dann merkst du, dass es ein Pinot Noir Rosé ist, weil er wirklich, du merkst so ein bisschen Säure, du merkst so ein bisschen diese Grapefruit hast du lange am Gaumen, finde ich.
Sagen, ich bin halt jemand, der nur sagen kann, er schmeckt mir oder nicht.
Angenehm, unglaublich angenehm. Mhm.
Vino Vista, Genießerfolge. Wir probieren, wir studieren und wir philosophieren.
Was für ein schönes Podcast-Intro. Hier bei der ersten Vino Vista Genießerfolge. Neben mir sitzt Marcel und vor mir sitzt Fabian. Und wir haben heute was ganz Besonderes vor. Und zwar trinken wir einen ganz leckeren Wein und dann auch vielen lieben Dank, Marcel, für die Einladung hier in der Vino Vista.
Bitte.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Immer gerne.
So, was haben wir denn heute vor?
Ja, leckeren Wein trinken, darüber philosophieren und sehen, wie viel Quatsch ich reden kann, wie viel du schon gelernt hast und was der Fachmann sagt.
Ich erzähle sowieso nur Quatsch.
Nee, heute haben wir nämlich Folgendes vor. Die Genießerfolgen sind was ganz Besonderes. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten mehr über Wein lernen und auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen und mit denen gemeinsam Wein trinken. Und im Keller kann man das oder im Wohnzimmer kann man das sehr schlecht alleine. Und umso schöner ist es, wenn man eben in eine Vino Vista, eine Vinothek geht und dann gemeinsam Wein trinkt. Und genau das haben wir mit Marcel vor, mit euch vor und in Zukunft auch vor. Dementsprechend schauen wir jetzt gleich einmal auf die Karte, was es für einen Wein gibt und lassen uns vom Experten beraten.
Genau, ich bringe euch jetzt gleich mal die Weinkarte, wo wir so, ich denke, aktuell roundabout 90 Positionen haben. Von Einsteigerwein verschiedenster Herkunft Deutschland, Frankreich, Österreich, das sind so ein bisschen die Schwerpunkte. Auch so ein bisschen ein Schatzkartenthema, dann auch große Gewächse, da können wir vielleicht später so ein bisschen drauf eingehen. Aber dann für euch einmal die Karten, wo ihr gerne reinschauen könnt. Wenn ihr Fragen habt, sprecht mich an für die eine oder andere Empfehlung. Oder wie wir Sommeliers sagen, was weg muss. Was weg
muss. Das habe ich auch noch nicht gehört. Aber als allererstes sehe ich Einladung, Vinyl meets Wein und den Winzer Talk mit Albrecht Schwegler am 15.11.
Genau.
Das hört sich auch schon mal ganz gut an.
Ja, also wir haben ja so ein paar Leidenschaften, oder ich habe ja noch eine Leidenschaft neben dem Wein, das ist das Auflegen mit Vinyl. Und wir haben eine Partyreihe an der Mosel. Die nennt sich Wein und Vinyl und das transportieren wir so ein bisschen hierher, dass wir wirklich sagen, es gibt so eine Bottle Party, gibt nur Flaschenweine, so ein bisschen ausgesucht, Sachen, die wir cool finden, die vielleicht unsere Gäste auch mögen oder kennenlernen. Und dazu gibt es coole Beats, das findet nächste Woche an Halloween/Hallowine statt, also Hallowine, das Wortspiel. Ja, sind fast ausgebucht, freuen uns da auch drüber, irgendwie hier in den Räumlichkeiten so knapp 60, 65 Gäste zu begrüßen und einfach einen coolen Abend zu haben und das Weinthema zu transportieren. Und ich glaube halt, dieser Retrofaktor Wein und Vinyl, also ich lege wirklich nur mit Platten auf, wie das halt früher mal war, mit MK2s. Und das schafft, glaube ich, schon eine ganz coole Atmosphäre mit moderner Musik, ein bisschen Classics. Und das ist so das Thema für nächste Woche. Und dann haben wir am 15.11. einen Winzer Talk mit Aaron Schwegler, der ist hier zu Gast. Und ja, so ein bisschen Meet and Greet. Also der ist zum Anfassen hier, zum Fragen stellen, gibt ein nettes Buffet. Und wir probieren die Weine, wir besprechen das, was jeder da irgendwie, was er mag, was er nicht mag. Also wir haben wirklich einmal die Bandbreite von ihm da. Er ist hier zum Anfassen, zum Fragestellen da und ja, da freuen wir uns drauf.
Das sind auf jeden Fall unglaublich coole Termine. Wahrscheinlich, wenn die Podcast-Folge publiziert wird, sind die schon vorbei. Wo finden wir die nächsten Termine, die stattfinden?
Die nächsten Termine findet ihr bei Instagram oder Facebook oder halt bei uns auf der Homepage. Wir sind jetzt dabei, so ein bisschen vorzuplanen bis zur Pro Wein im März. Da wird es ein Barbecue-Event mit Weinbegleitung geben. Wir werden wahrscheinlich im Dezember nochmal eine Wein und Vinyl 2 machen, wahrscheinlich am Nikolausfreitag. Und dann werden wir im nächsten Jahr mit Verkostung und wahrscheinlich auch Veranstaltungen rund um die Pro Wein hier präsent sein.
Das hört sich gut an. Gut. Auf jeden Fall, die Karte ist ja mega schön. Das Papier fühlt sich so toll an.
Handgeschöpft. Boah. Ist sich ganz schwer zu drucken. Also ist Papier hat eine coole Haptik, aber es ist abgefahren, das Papier zu bedrucken. Also egal mit welcher Druckerqualität du arbeitest. Also das Papier ist einfach nur schön. Mehr auf jeden Fall nicht. Also hat sehr eine tolle Haptik. Das ist so auch das Feedback und ich mag es halt auch selber. Das ist ein 220 Gramm handgeschöpftes Leinenpapier, aber du magst es nicht bedrucken.
Ich möchte ja auch trinken hier, ne? Das beziehungsweise das Verkosten.
Ja.
Und zwar sehe ich als ersten Stempel mit ausgetrunken. Und jetzt ist die Frage, was empfiehlst du mir denn? Ich denke mal, so ein Rosé zum Start hört sich ganz gut an, Fabian, oder?
Ja, ich bin immer für alles offen.
Also ein Rosé, ich wäre dabei, dass wir einfach mal was Regionales probieren von der Mosel. Den Markus Molitor hätte ich da, das Haus Klosterberg. Das ist ein Pinot Noir Rosé.
Hört sich fantastisch an.
Trocken, dann würde ich den mal für euch aus der Schatzkammer holen.
Gerne. Passt. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, Fabian, schön, dass wir hier da sind. Die Geschichte von dem Podcast ist ja schon so ein bisschen besonders. Wir haben gesagt, nach einem wunderschönen Drei-Fragezeichen-Podcast, wo wir die Folgen besprechen, brauchen wir noch mehr Zeit zum Quatschen.
Ja.
Und das wollen wir hier machen.
Genau. Und du hattest mich gefragt, hör mal, trinkst du eigentlich Wein? Ich habe gesagt, ja klar, warum nicht?
Wer trinkt keinen Wein?
Wer trinkt keinen Wein? Und so hat sich dann das ergeben. Und ich bin ja für jeden Spaß zu haben.
Genau, und die erste Folge ist im Keller entstanden.
Genau.
Die, ich weiß nicht, vielleicht machen wir daraus nochmal eine Bonusfolge. Wie fangen Laien an, Wein zu trinken? Und genau, nachdem Vino Vista dann eben da war, fand ich das halt eine coole Location, um ja professionell einfach nochmal Hilfe zu bekommen, weil die Weinwelt ist ja schon breit gefächert.
Nein, auf jeden Fall.
Und ich weiß noch zum Beispiel, die erste Frage war, wo schaut man sich die Farbe an vom Wein? Und je nachdem, wo man guckt, kann komplett unterschiedlich sein. Und dementsprechend haben wir hier so einen schönen professionellen Fragebogen, den hatten wir bei der ersten Folge, die wir getestet haben, auch noch nicht. Und das wird heute spannend, oder?
Ich bin auch gespannt, was es alles jetzt hier für mich zu lernen gibt. Ich meine, du in der Zwischenzeit hast ja doch einiges nachgeholt, das hast dich ein bisschen informiert mit Fachliteratur. Ich nicht. Und ich bin quasi immer noch auf dem gleichen Stand und deswegen wird dann interessant zu sehen, auch dann in der Diskussion dann mit dem Fachmann.
Mit Marcel als Sommelier.
Ja, was wir da alles herausfinden können.
Genau, dementsprechend die Flasche Wein steht schon auf dem Tisch. Und Marcel, was hast du uns da Schönes geholt? Kannst du uns was zum Wein erzählen?
Ich kann euch zum Wein und zum Weingut was erzählen. Ich glaube, ich erzähle euch erstmal was zum Weingut, weil das wirklich eins der namenträchtigsten an der Mosel ist. Und ich müsste jetzt wirklich lügen oder googeln, glaube ich, auch eins der größten Weingüter an der Mosel, was noch keine allzu lange Historie hat. Also das Weingut Markus Molitor in Bernkastel hat er 1984 quasi übernommen, neu gegründet, hat sich neu strukturiert und ist wirklich eine absolute Benchmark in der Thematik Wein an der Mosel. Also er macht Rot, Weiß, Rosé und hat in guten Jahrgängen wirklich mal 100 Weine aktuell. Also hat auch eine eigene Klassifizierung wieder entwickelt, wie es das ganz früher mal gab, vor der Weingesetzreform 1971. Da gab es mal so Thematiken, wo man dann mit feinster Auslese oder feinster Prädikat quasi die Weine beschrieben hat. Und das macht er jetzt mit Farben. Da gibt es eine Farbskalierung, woran du erkennst, was du gerade trinkst, trocken, feinherb, restsüß, edelsüß. Ist ein Thema für sich, weil das wirklich vollumfänglich ist. Meines Wissens gibt es da 5 Farben, also 5 Klassifizierungen. Aber wirklich, du kommst, wenn du an der Mosel bist oder wenn du im Weinthema drin bist, nicht an Markus Molitor vorbei. Das ist einfach so. Er ist auch so ein bisschen ein Pionier geworden mit einigen anderen Winzern, um wirklich den Moselwein, der wirklich mal um Ende, also in der Jahrhundertwende um 1900 waren die Moselrieslinge die teuersten Weine der Welt. Das, also wir schmunzeln darüber, aber es gibt Karten, die wir letztens auch wieder gesehen haben, aus dem Ritz-Carlton in New York, in Singapur, in Paris, wo es schon damals teure Rotweine gab, also Moutons oder Petrus. Aber der Riesling war der teuerste Wein auf der Weinkarte bis zu den Weltkriegen.
Wahnsinn.
Und dann ist es einfach quasi boykottiert worden. Es gab auch qualitative Probleme zwischendrin, das muss man halt auch mal sagen. Aber wie gesagt, Markus Molitor, absoluter Pionier an der Mosel. Und da habe ich euch jetzt auch relativ frisch, weil man den einfach auch frisch trinken kann, ein Haus Klosterberg, Pinot Noir. Rosé ist trocken ausgebaut. Ich würde uns einfach mal einen Schluck einschenken.
Genau.
Dass wir einfach mal ein Gefühl kriegen und dann würde ich euch so ein bisschen was, das Klicken habt ihr gehört. Also wir haben hier auch einen Schraubverschluss, keinen Korken. Ich nehme mal einen kleinen Probeschluck, um mal zu gucken, ob das auch fein ist. So, jetzt komme ich auch ein bisschen mit Klugscheißerwissen.
Das brauchen wir ja auch.
Für euch beide. Also wenn ihr einen Wein bestellt, jetzt nicht beim Griechen, aber in einem guten Restaurant, kann man immer so ein bisschen schon mal gucken, was das ist. Also es heißt Auge, Nase, Mund. Also ich schaue mir das Glas erst an. Wenn ihr eine weiße Tischdecke oder eine weiße Serviette habt, haltet es einfach mal drüber und guckt, was ihr da seht. Na? Dann rieche ich einfach mal dran und gucke, was merke ich? Ist er frisch? Riecht er sauber? Und dann probiere ich einen Schluck. Und dann schmeckt er einfach. Jetzt würde ich euch einfach mal
gerne
zu einem Glas einladen, dass ihr das einfach mal, und dass wir das zusammen nochmal gleich durchspielen.
Auf jeden Fall. Wir haben hier so eine wunderschöne Verkostungskarte vor uns.
Genau, die habe ich euch einfach mal bereitgestellt. Vielleicht
bekommst du auch eine.
Vielleicht würde ich auch eine nehmen. Dankeschön. Wir können das ja nochmal durchspielen, dieses Thema Auge, Nase, Mund. Es ist halt auch einfach so, klar, wenn ich jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal zum Italiener gehe, zu meinem Lieblingsitaliener gehe, dann nimmt der Kellner vielleicht keinen Probeschluck. Aber wenn ich irgendwie ein bisschen netter und feiner essen gehe oder die Flasche schon irgendwie so 30, 40 Euro aufwärts kostet, ist das schon vom Kellner oder auch vom Sommelier dann auch gerechtfertigt, dass er vor dir trinkt. Also das ist okay. In der Regel halt auch wirklich, reden wir von einem Probeschluck, dass er einfach checkt, ist das Ding in Ordnung?
Naja.
Ist es nicht in Ordnung? Nimmt er halt die nächste Flasche. Also es passieren Weinfehler, das muss man sagen, bei Naturkork, bei Kunststoffkork und es passiert halt auch bei einem Schraubverschluss. Ne? Es gibt auch große Themen, ob jetzt ein Schraubverschluss wirklich dichter und sinnvoller ist. Also da gibt es auch viele Meinungen. Ich habe lange gebraucht persönlich, bis ich mich an einen Schraubverschluss gewöhnt habe. Für mich war früher ein Korken immer ein Qualitätsmerkmal in meiner Zeit. Oder zu meiner Zeit. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Man muss ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Man muss auch schauen, so wie wir das haben als Gastronom, dass du eine Flasche mit einem Schraubverschluss, das hast du halt einfach auch schneller auf. Ne? Wenn ich jetzt dahin gehe, nächste Woche mit unserer Veranstaltung, da haben wir Flaschen mit einem Schraubverschluss, weil du nicht jedes Mal irgendwie 30, 40, 50 Flaschen entkorken kannst.
Ja, und die Korkpreise sind ja auch gestiegen.
Genau, also ne, es gibt ja manche dann, also die Naturkork kostet Geld, das muss man sagen, da reden wir wirklich das Naturkork, die wir da vor uns sehen, ja. Da kostet ein Stück ein Euro.
Boah.
Also da kostet ein Stück ein Euro. Da bist du aber noch nicht im High-End-Bereich. Na, also da reden wir darüber in etwa. So, jetzt dann guckt mal ins Auge. Was seht ihr im Glas? Ist es klar? Ist es trüb? Er hat ein bisschen, es ist ein Rosé, ist ein bisschen kühl, deswegen beschlägt das Glas gerade so ein bisschen. Aber ich finde ihn klar.
Ich würde jetzt sagen, fast 40 Farben, aber das gibt es wahrscheinlich nicht.
Ja, gut, beim Rosé. Also ich wäre bei einem Lachsrot, wenn man ja, mich jetzt
Lachsrot
so
passt.
Festnageln würde. Aber der ist klar, ne? Also ich finde den schön.
Hat eine schöne Farbe.
Ja, ja. Das Glas ist halt ein Pinot Noir. Also es ist Pinot Noir Rosé und ich mag das schon. Also der hat auch Ausdruck. Was riecht dir so? Was? Ich finde, du riechst Mosel. Das ist dieses, du riechst Terroir, du riechst Schiefer. Also ich finde, du riechst Terroir. Also viele sagen, du kannst das nicht riechen, aber ich finde, du riechst Mosel. Du riechst diese Frische, dieses Schiefrige, dieses Steinige, wo der halt auch drauf wächst. Ne? Der wächst auf Schieferlagen und halt auch feinen, steinreichen Böden, da wächst er.
Das Problem ist, wir haben keine Referenz.
Ja.
Das ist ja auch das.
Die hätten wir mit dem Probierkasten, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, weil dann würde ich euch wirklich mit Aromen bombardieren.
Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich durchaus, was ich mag, die Frucht, also das ist
ein Fruchtkörper, ja.
Fruchtkörper.
Genau, der hat einen Fruchtkörper. Das kommt von der Pinot Noir, also von der roten Traube. Ich finde den auch. Das Wetter könnte ein bisschen schöner sein, aber ansonsten
ja.
Ist das ein guter 14-Uhr-Wein.
Absolut.
Also die Nase finde ich schön sauber und frisch.
Es sind auf jeden Fall keine unangenehmen Gerüche drin irgendwie oder dass es nur nach Alkohol riecht oder dass man, manche riechen ja auch so, sag ich mal, muffig.
Genau, da reden wir ja halt auch von quasi von Alterungsnoten. Ne? Also das ist jetzt ein junger Wein, der ist aus dem Jahr 23.
Ja, ja, bei manchen ist es gewollt. Ne?
Genau, also es gibt ja Bordeaux-Weine, die trinkst du nicht 30, 40, 50 Jahren. Die schmecken, da kannst du an einem alten Ledersattel riechen von einem Pferd. So schmeckt das dann, aber das ist gewollt. Oder Tabaknoten. Ja. Das ist gewollt. Also das kriegst du auch in junge Rotweine rein, aber dann wird das halt über Geschmacksstoffe oder Zusatzstoffe gegeben oder halt übers Holz.
Wie würdest du den Fruchtkörper beschreiben? Also ich finde das ja schon irgendwie so.
Also eine leichte Säure hätte ich jetzt schon auch dabei.
Ein bisschen Apfel finde ich da, so Apfel.
Ja.
Säure ist drin, so ein bisschen apfelig finde ich den.
Apfel würde ich auch sagen.
So unreife Kirsche, wenn du so mal auf dem Baum gesessen hast und so unreife, so kirschig ein bisschen. Und die Säure, finde ich, kommt von so einer Grapefruit, aber ganz dezent.
Oh ja.
Nicht
schon Zitrus.
So, ne? Also ein bisschen Grapefruit, nicht zitronig und nicht Limette, sondern wirklich so ein bisschen so eine halb süße Grapefruit, die nicht ganz so das Gesicht verziehen lässt. Ne?
Ja, ja, nicht so sauer, genau. Sondern fruchtig.
Sehr angenehm am Gaumen.
Ja. Oh ja. Also der macht Spaß, ne? Das ist.
Also wie gesagt, jetzt noch so 2-3 Sonnenschein mehr und das wäre perfekt dafür. Das wäre so auf der Terrasse sitzen.
Terrassenbeine.
Ja, ja, schon mal. Und dann genießen. Ich war heute an der Ruhr und die Blätter sind runtergefallen und es sah aus wie so ein Blätterregen. Das war so schön heute. Und das ist also nicht nur Sommer, sondern auch Herbst. So die letzten Sonnenstrahlen genießen.
Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal an der Mosel wart, da gibt es so die Geschichte, dass du halt diese Weinbergpfirsich, habt ihr das schon mal gesehen? Mhm. Also ich habe dir letzte Woche mich ja Weinbergpfirsich-Likör zum Geburtstag geschenkt.
Habe ich gesehen, genau.
Und ich finde, du kriegst so ein bisschen diese weißen Plattpfirsiche, die du so, und das kommt so ein bisschen jetzt raus nach hinten, finde ich. Mhm. Diese glanzdünn, wenn du die so ein bisschen aufmachst und reinbeißt, also eine schöne Frucht.
Auf jeden
Fall. Absolut.
Ich muss gestehen, ich war am Anfang insofern skeptisch. Ich bin eigentlich jemand, der keinen trockenen Wein mag. Wobei ich mit trockenem Wein auch immer dann halt identifiziere, halt, wenn du keine Spucke nach dem ersten Schluck mehr im Mund hast.
Weil die Säure dir das rauszieht.
Ja, ja.
Also genau. Ja, die Säure zieht dir quasi das am Gaumen oder an
genau.
am Rachen zieht dir die Säure den ja. Speichel und weg.
Ich bin eigentlich jemand, der eher lieblich oder halt fruchtig das mag, was bei vielen dann nicht ankommt. Aber das würde ich definitiv auch so trinken. Gerade halt, wenn man sich überlegen würde, dass man an einem schönen Tag draußen sitzt auf der Terrasse.
Genau.
Weil hättest du jetzt nicht gesagt, dass ein Trockner ist, hätte ich ihn nicht als Laie als einen solchen identifiziert.
Ich müsste jetzt auch wieder, weil ich das nicht vorbereitet habe, was der an Restsüße hat. Also der wird mit Sicherheit auch noch, ich sag mal, 5-6 Gramm Restsüße haben. Also der ist jetzt nicht bone dry, wie man das sagt, sondern der hat schon auch, da ist noch was drin.
Ja, aber also, das macht diesen Wein so perfekt, finde ich. Also ich finde, der ist ein sehr guter Allrounder. Den kann ich mir angefangen von einer Grillparty als perfekte Begleitung.
Den kannst du als Apero. Wenn du eine Grillsession im Sommer machst, kannst du den als Apero trinken. Mit 12 Volumenprozent ist er schon so im Mittelfeld dabei oder im oberen Mittelfeld. Das ist schon knackig für ein Rosé. Ne? Und die Tendenz geht ja gerade so ein bisschen runter. Aber du musst halt auch ganz klar sagen, Alkohol ist Geschmacksträger.
Na klar.
Also
klar.
Das ist, ja, ja. Du musst ja diese Aromen und diese Thematik, die der Winzer dort einbaut oder extrahiert, die musst du ja auch irgendwie transportiert bekommen. Und das ist halt auch der Alkohol. Also ich finde das gerade gut, dass der Trend so ein bisschen zu 10, 11 Volumenprozent geht, finde ich persönlich gut. Aber
darf ich einmal die Flasche bekommen?
Ja.
Gerne einmal draufschauen?
Bitte. Also der Wein verträgt das aber einfach auch. Das kann man ganz klar sagen.
Ja, er ist auch nicht unangenehm dadurch. Irgendwie hat man ja auch schon mal, dass man das Gefühl hat, ich schmecke mehr Alkohol, als dass ich irgendwo Wein oder Traube schmecke.
Und hat eine schöne Struktur, ne?
Ja.
Also dieses Pinot, also du musst halt überlegen, ist aus einer roten Pinot Noir, also eine Pinot Noir-Traube gemacht worden, durch Saftabzug. Ne? Also es wird quasi dann, die roten Trauben werden verpresst und dann wird ab einem gewissen Zeitpunkt findet dann der Saftabzug statt und daraus wird dann quasi der Roséwein gemacht.
Mhm. So. Ansonsten gern. Jetzt bin ich unsicher, ob es die erste oder die zweite Folge war. Da haben wir auch über die Herstellung vom Rosé gesprochen. Sehr genau. Interessant.
Genau.
Für alle, die es noch nicht gehört haben, absolute Empfehlung. Ich würde jetzt gerne nochmal hier auf die Geschmack- und Geruchsthematik eingehen. weil ich mich, wie gesagt, in dieser Tiefe noch nie damit beschäftigt habe. Hier steht jetzt Entwicklungsstadium, jugendlich, erste Reifenote voll gereift. Jetzt ist das ein 2022er. Kann man dann systematisch sagen, dass noch jugendlich bzw. erste Reifenoten in dem Bereich, oder?
Also hier hast du noch gar nichts. Also der reift auch, das ist jetzt auch, also ein Rosé muss man mal generell sagen, das ist auch nichts, was Reifepotenzial hat. Also das kannst du dir mal 2-3 Jahre in den Keller legen und dann, also wenn du von der vorletzten oder letzten Grillparty was über hast, ist das alles fein. Aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, das lege ich jetzt 5 oder 6, 7, 8 Jahre irgendwo hin. Nein, das musst du trinken. Der entwickelt sich auch nicht. Also der wird nicht mehr größer nach. Ne? Also bei dem Thema bin ich wirklich irgendwie, dass du sagst, du bist bei 2-3 Jahren musst du den trinken, den Jahrgang.
Ja. Gefahren.
Also das ist halt auch was zum Verzehr, zum Genießen. Ja. Das ist dann halt auch einfach die Thematik der Preisstruktur. Das ist jetzt kein Lagerwein, sondern das ist wirklich ein Wein, den du jetzt trinken kannst, aber nicht musst. Den kannst du auch auf der nächsten Grillparty trinken oder auf der Terrasse. Das ist, also der wird keine reife Noten entwickeln, gehe ich mal davon aus. Und wenn er welche entwickelt, dann ist er durch.
Okay, wieder was zu Rosé gelernt.
Das es doch. Gibt Rosés, also es gibt, muss man, es gibt Rosés, die, die Potenzial haben, die aber halt auch so gemacht werden. Aber das ist einfach ein Wein, der, da haben wir uns in der ersten oder zweiten Folge drüber unterhalten, das ist so ein Easy-Drinking-Wein.
Genau.
Ja. Ja, das ist ohne, dass du dich groß, der schmeckt. Also entweder schmeckt er dir oder schmeckt nicht, aber da musst du dich jetzt nicht mit auseinandersetzen und sagen, ja, den muss ich jetzt irgendwie eine Stunde vorher aufmachen und dann muss ich ihn dekantieren und dann. Das ist cool, den kannst du auch, wie wir es beim letzten Mal hatten mit dem Andreas, hier kannst du dir auch einen Eiswürfel reinhauen. Dann verwässert ja, der ein bisschen, dann wird er ein bisschen geschmeidiger, weil der hat schon Druck durch den Pinot Noir, finde ich. Also der hat schon gut Druck drauf. Das ist wirklich, als Apero zum Grillen, finde ich den, glaube ich, ganz cool.
Okay, dann geschmackstechnisch, Süße, das führt ja unter halbtrocken schon
fein, ich würde ihn wirklich unter, also ich müsste gleich mal nachschauen, wir haben ja Google zur Verfügung. Ich würde den schon von den Werten wahrscheinlich unter halbtrocken einordnen. Mhm. Also es gibt ja so eine neue Bezeichnung mittlerweile, die nennt sich Feinherb. Früher hieß es halbtrocken, heute ist es Feinherb. Das siehst du auf vielen Flaschen auch. Und da würde ich den auch irgendwo einordnen.
Ja, voll. Die Säure finde ich
mittel.
Mittel.
Ja, also der ist
und deutlich, aber
nicht. Die ist da. Ja. Aufgrund des Terroirs, das muss man halt auch ganz klar sagen. Ne? Also es wird ein Pinot Noir an der Mosel angepflanzt. Ihr seht hier überall unsere Schaukästen, wo ihr seht, was da für eine Bodenstruktur ist. Also die Kästchen, die wir hier haben, haben wir wirklich selbst gesammelt. Und um einfach mal zu schauen, was liegt da an Stein, an Boden, wo wirklich die Reben drin wachsen. Also es ist abgefahren. Ja. Also es ist wirklich abgefahren, dass Reben auf Geröll wachsen. Ne? Weil sie einfach, wenn du alte Reben hast, sind die halt tief wurzelnd und obendrauf hast du halt wirklich Geröll.
Wobei ich jetzt heute im Nachtdienst noch eine Reportage über Wein in Lanzarote gesehen habe.
Vulkan.
Und dann im Vulkan, alter Vater. Also das ist schon,
was ja, gut, das hast du ja, das hast du ja so diese Geschichte von, wenn du so die Kurve, es ist ja immer, wenn ich am Wochenende zur Familie fahre, fahre ich ja durch, ich müsste jetzt lügen, 6 oder 7 Weinanbaugebiete. Das ist immer ganz abgefahren. Also ich starte an der A, fahre über die Mosel, fahre dann an der Nahe vorbei, fahre dann Rheinhessen, Rheingau, Pfalz, Odenwald, also Hessische Bergstraße. Und dieses Vulkangebiet kommt ja so auch von der, hinter der A, Eifel, Richtung Mosel, hast du halt so diese Vulkanstrukturen noch im Boden. Also es gibt auch Flächen an der Mosel, die jetzt nicht direkt im Moseltal liegen, wo du Vulkangestein hast. Ne? Also das gibt's schon noch. Und da, also guck dir das an in der Mosel, wo wirklich, wo du manchmal denkst, wie können hier Pflanzen überleben oder wie können die Wurzeln? Aber die Wurzeln halt tief und die Weinreben brauchen mitunter halt auch diesen Stress, um einfach kräftig zu sein, sich zu kräftigen und halt dann diese Erträge zu haben, die eine Weinrebe dann abwirft. Das muss man mal sagen. Aber ich finde den stark, muss ich wirklich sagen.
Der ist toll.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, der Andreas hatte ja auch erzählt, dass er sehr zufrieden ist mit dem Pinot Noir, wie der anbaut und weg.
Also das hat man, früher hat man die ersten Winzer ausgelacht, als die sagten, wir machen Spätburgunder-Pinot Noir an der Mosel, weil Mosel war Riesling. Ne? Und dann gibt es die ersten, die dann Weißburgunder, Grauburgunder, gibt auch welche, die Chardonnays anbauen. Aber das liegt jetzt so ein bisschen vor meiner Zeit, als die ersten Pioniere waren mit Rotwein. Aber das sind heute, es gibt einen Daniel Twardowski, der absolut High-End Pinots anbaut, die sich hinter Burgundern nicht verstecken müssen. Die Weine sind so rar, dass du wirklich da nur über eine Zuteilung, über eine Allokation rankommst. Wir haben zum Glück den Draht zu ihm persönlich und haben Sachen schon kaufen dürfen, waren auch schon vor Ort und sind halt jetzt in dem Vorzug ab nächstem Jahr, dass wir halt wirklich eine Zuteilung bekommen. Also ne, wir reden jetzt nicht über High-End-Preise, aber wir reden wirklich über
guten Wein.
Sehr guten Wein. Pinot, der von der Mosel kommt. Die Mosel war früher halt Riesling. Aber dann kommen wir, jetzt kriegt ihr ja auch mit, wann es regnet, wann die Sonne scheint und wann es kalt ist. Wir haben Klimawandel, das ist jetzt kein Hokuspokus mehr oder kein Geschwätz. Und die Winzer müssen reagieren. Also,
na, absolut.
Ja, es gibt jetzt wieder neue alte Rebsorten. Ne? Es wird jetzt wieder der Elbling, vielleicht schon mal gehört, wird der Elbling wieder angepflanzt und geerntet. Also die müssen reagieren, weil es wird zu warm, es wird zu trocken und dann wird es wiederum, wie wir es dieses Jahr hatten, zu feucht. Ne? Also wie gesagt, aktuell laufen noch in den letzten Zügen die Weinlesen an der Mosel. Aber das Wetter war nicht schön. Also das Wetter war nicht optimal, sagen wir mal so. Hm. Das Traubmaterial muss gut bis okay gewesen sein, was man so hört und sieht. Aber es gab bessere Jahre. Ne? Und wie gesagt, du kannst halt, wenn das Traubenmaterial oder das Lesematerial nicht 100% ist, kannst du nicht 100% im Keller rausholen.
Klar.
Also da muss man Abstriche machen. Man muss gucken, was die Winzer dann noch tun und rausholen können im Keller. Klar, wenn ich irgendwie optimales Lesematerial habe, dann kann ich halt auch wirklich einen High-End-Wein rausholen. Also das muss man einfach mal gucken. Aber wir haben immer Kurven, weil die Natur kannst du nicht beeinflussen. Das ist, ob jetzt in Deutschland, in Europa, in Frankreich oder auch in den Staaten. Also ne, wenn ich über Weine in Amerika oder in Kalifornien spreche, haben die Probleme auch. Das ist zu warm, zu wenig Sonne, zu wenig Wasser, zu viel Wasser.
Ja, bei denen, aber gerade bei denen ja vor allem zu wenig Wasser. Die haben extreme Dürre teilweise.
Genau. Also von daher, wir sind gespannt auf 24. Wir sind nächste Woche an der Mosel. Ich bin mal gespannt, was da, übernächste Woche, Entschuldigung, sind wir an der Mosel. Ich bin mal gespannt, was da an Feedback von den Winzern kommt.
Dann weiter einmal hier in der Liste. Was denn die Mousse?
Die Mousse ist die Feinperligkeit, die, darüber sprechen wir aber nur bei Schaumwein.
Okay, denn
das nennt sich Mousse, das ist quasi die Feinperligkeit, diese feinen Perlen, die dann aufsteigen, das ist das Mousse.
Okay, dann können wir das streichen. Den Körper habe ich mit schlank, oder würdest du das anders sehen?
Ich bin schon bei Mittel, weil er schon ein bisschen Power hat, ne, finde ich.
Also die Intensivität mit
12%. Also der Körper ist halt so ein bisschen die was er an, ne, an Druck hat und wie lange er bleibt. Und ich habe den immer noch da.
Dann war ich mit schlank falsch.
Also ich habe immer noch jetzt, auch wenn unsere Gläser leer sind, aber ich habe immer noch so ein Nachhall
an Zunge.
Also da ist noch was aber da.
Angenehm, unglaublich angenehm.
Ja. Also
fantastischer Tropfen.
Denkt an Wasser, Leute. Wasser und Wein.
Das muss sein. So Geschmacksintensivität.
Bin ich auch bei Mittel plus. Also der hat, wie gesagt, Power durch den Pinot. Und der hat noch einen Nachhall. Also wenn du wirklich jetzt das Glas mal wegstellst und mal irgendwie eine Minute, zwei Minuten wartest und dir so über den Gaumen streichst mit der Zunge, merkst du immer noch, dass da was da ist, dass du einen Wein getrunken hast.
Er ist
mit
aber nicht,
einem Charakter, mit ein bisschen Struktur. Ja,
er ist aber nicht überwältigend. Das ist nicht so, als wenn man so
immer noch wenig dann, Tannin.
Ja.
Tannin hat er, also der hat er.
Aber nicht
übermäßig.
Nicht übermäßig.
Also Tannine hat er, aber nicht übermäßig. Also ich bin auch nicht kein großer Tanninfreund, aber das ist okay. Also das finde ich von der Struktur her optimal. Also ich mag den. Ich habe ihn auch noch nicht so oft getrunken, aber ich finde ihn gut.
Dann ist ja gut, dass wir den trinken, ne? Und der Abgang, wie würdest du ihn beschreiben? Also zählt das dann auch als Mittel bis Mittel plus? Oder
ist das der Abgang ist ja das, was ich gerade beschrieben habe, wie lange der quasi am Gaumen bleibt. Ne?
Okay.
Wenn wir jetzt sagen, so, wir haben jetzt alle einen Schluck getrunken und quatschen jetzt ein bisschen.
Aber das eine ist, wie knallt der rein? Und das andere ist, wie lange?
Du hast ja Weine, die trinkst du, die schmeckst du dann, ne? Und dann sind die auch weg. Ne? Aber wenn du jetzt so ein bisschen halt kaust und so ein bisschen im Mund lutscht quasi, so ein bisschen merkst du immer noch, dass du gerade
getrunken hast.
Was getrunken hast, was auch ein bisschen, ne? was ich finde halt hier den Pinot Noir, du merkst, dass es ein Pinot Noir Rosé ist, weil er wirklich Power hat, Struktur hat, Körper hat und Spaß macht. Ne? Also der ist noch da, den hast du auch gleich in 3 Minuten noch. Kannst auch einen Schluck Wasser trinken, das spülst du nicht raus.
Also wirklich
das spülst du nicht raus. Du merkst so ein bisschen Säure, du merkst so ein bisschen diese Grapefruit hast du lange am Gaumen, finde ich. Ja. Ne, diese Süßsäure so von so einer Grapefruit. Weißt du, wenn du eine Grapefruit aufschneidest und ich kenne das noch früher so, dann machst du ein bisschen Zucker drüber,
ja.
Damit du das Gesicht halt nicht so ganz so verziehst, weil es ja gesund ist, hieß es früher. Und so ein bisschen bleibt das dann da. Ich finde ihn stark. Ich habe ihn nicht so stark in Erinnerung, aber ich finde ihn jetzt gerade, wo wir das so besprechen, echt stark.
Und ich glaube, das ist eben das Coole, warum ich eben dieses Format auch so unglaublich genial finde und wirklich jeden dazu einlade, mitzumachen. Man bekommt eben nochmal einen ganz anderen Eindruck. Man befasst sich damit, genießt den Wein ganz anders, ja, diskutiert. Und das macht Spaß.
Ja, und auch, dass man, sage ich mal, die Art und Weise, wie man darüber nachdenkt, jetzt gerade auch von dir halt auch ein bisschen aufgeschlüsselt bekommt. Ne? Als Laie halt, wenn ich dann hier lese, halt Geschmacksintensität, Verhalten, Mittel. Als Laie denkt man dann immer, ja, also heißt das, er haut mich aus den Latschen oder nicht?
Ja, und, das ist ja, also erstmal in erster Linie ist es dein, also das muss man mal ganz klar sagen, egal was irgendwo steht oder was du irgendwo liest, in erster Linie ist es dein Eindruck oder mein Eindruck. Also das geht nicht darum, was irgendwo in der Bewertung steht, was der Winzer schreibt. Also du hast 10 Leute, du hast 15 Meinungen.
Ja.
So, und es ist auch die Thematik, du schmeckst, was du schmeckst, du musst es halt nur begründen oder irgendwie
einordnen,
wenn du sagst, ich habe jetzt hier irgendwie, ich schmecke jetzt ein Beispiel reife Melone. Okay, ja, ich jetzt nicht, aber ich habe jetzt pinke Grapefruit, okay. Oder einen weißen Pfirsich, der so ein bisschen reif ist. Aber das ist einfach ein persönliches Mundgefühl und du kannst es trainieren, das muss man halt mal ganz klar sagen. Also ich mache das leider auch viel zu wenig, dass wir das hochanalytisch, also wir trinken Wein, wir probieren Wein, wir bewerten Wein, aber dieses Analytische, das bringt dich halt nochmal auf eine ganz andere Ebene mit so einem Bewertungszettel, wie wir das gerade haben, der übrigens aus der Sommelier-Schule stammt, wo du wirklich analytisch rangehst, wo du nicht da rangehst und sagst, so, ich hau mir jetzt eine Flasche auf und guck, ob er mir schmeckt oder nicht, sondern du gehst einfach wirklich analytisch an die Geschichte ran. Und dann hast du auch, kriegst du eine ganz andere Sichtweise, einen ganz anderen Blickwinkel darauf. Und auch beim nächsten Wein, also für dich dann, wenn du das nächste Mal eine Flasche Wein aufmachst, denkst du darüber nach und sagst, ja, na, was schmecke ich da jetzt gerade? Und es ist aber auch immer ein Punkt, wann, also Uhrzeit, wann, zu welchem Anlassereignis trinke ich einen Wein?
Ja.
Ne, trinkst du jetzt was zum Essen? Bist du im Restaurant?
Na,
du hast es ja wahrscheinlich, Micha, als du in Baden-Württemberg warst und Hochzeitstagessen warst, wo du ja toll gegessen hast und tolle Weine getrunken hast, hast du ja einfach auch nochmal ein anderes Umfeld, einen anderen Eindruck, du bist woanders, der Wein schmeckt dir anders. Also es gibt so eine Geschichte, nur ganz kurz in 2 Sätzen, es gibt so eine Geschichte Urlaubsweine. Du bist im Urlaub, ich sag jetzt mal, du bist in Italien, im Piemont und bist auf dem Weingut und hast einen Wein, weil du hast ein tolles Weingut, du sitzt da, Wetter ist toll, Familie ist da. So, und dann sagt der Winzer, hier, wir probieren mal irgendwie 10 Weine. Von den 10 gefallen dir 5, dann sagst du, ja, nehme ich mit. So, dann kommst du nach Hause, so ein bisschen Wetter wie jetzt, so ein bisschen trüb, dunkel, Herbst, 12 Grad. So, und dann machst du halt so einen Wein auf. Und dann sagst du, boah, was habe ich denn da für eine Scheiße gekauft? Dann ist das einfach der Punkt, dass du einen Urlaubswein gekauft hast. Du kaufst halt dieses Empfinden, diese Atmosphäre, wo du gerade bist, das kaufst du dann mit und versuchst das dann in dein Wohnzimmer oder deine Küche mit zu transportieren. Und das geht
bedingt
manchmal schief. Also ist mir auch schon passiert, das geht manchmal schief. Aber
man kauft Emotionen.
Du kaufst Emotionen. Also es ist eine Emotion und du kannst ja wahrscheinlich was zu sagen, Micha, wenn du, ne, du wirst ja, oder du hast Wein gekauft, als du in Baden-Württemberg warst und du wirst dich wahrscheinlich immer an diesen Moment oder an diesen Zeitpunkt erinnern, wo du dann da warst und irgendwie einen tollen Tag oder einen tollen Abend verbracht hast, dann, wenn du die Flasche Wein aufmachst.
Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir auch einen öffnen. Darauf kannst du dich sehr freuen.
Tue ich auch.
Es gibt nämlich vom ältesten Weingut Deutschlands einen sehr leckeren Rotwein an Cuvée. den werden wir bestimmt noch verkosten. Das wird richtig gut. Das ist das älteste Weingut und das älteste Familienunternehmen Deutschlands. Von 1200, schlag mich tot.
Ui. Ui. Thema.
Was jetzt noch fehlt nach diesem leckeren Eindruck und Geschmack und Geruch, die Bewertung. Sollen wir einfach mal ein Punkte-Rating 1 bis 10 Punkte einführen oder da haben wir uns noch nie Gedanken zu gemacht? Also, Fabian, wie findest du den Wein?
Also, als absoluter Laie.
Du steigst dich aber.
Vom Noob zum Laien.
Ja. Würde ich dem Wein auf jeden Fall einen sehr gut geben. Weil, also ich kann auch nur sagen, ich bin halt jemand, der nur sagen kann, er schmeckt mir oder nicht.
Das ist aber auch grundlegend das Thema. Du musst dich nicht damit auseinandersetzen und sagen, außer du bist wirklich jetzt im höheren High-End-Bereich, aber sonst, da bist du dabei, ich bestelle mir jetzt einen Weißwein oder einen Roséwein. So, du bist ja schon mal ganz weit vorne, weil du weißt, was dir schmeckt. Ja. Du bist bei lieblich, also wir sind bei süß, restsüß. Mhm. Das heißt heute Kabinett, also du steigst wahrscheinlich bei Feinherb ein. So, du bist ja schon mal ganz weit vorne, weil du weißt, was dir schmeckt oder was du willst.
Ja.
Du würdest ja wahrscheinlich in den seltensten Fällen in trockenen Weißwein bestellen, weil du einfach sagst, das ist nicht mein Thema. Und von daher hast du dich ja schon so ein bisschen eingepegelt, aber bist dann trotzdem offen für...
Genau, ich finde, das ist auch immer wichtig. Deswegen würde ich dann auch immer dahin gehen und sagen, also ich sage, was ich möchte, aber ich würde mir dann auch immer eine Empfehlung geben lassen oder halt auch mal, oder überraschen Sie mich, Sie wissen, was ich mag. Ja, aber als Laie ist man halt absolut, auch darauf auf angewiesen.
Noch,
ja, werden wir erstmal das 10 Jahre machen dann hier. Nein, aber...
Ich bin da bei dir, ich finde das auch schön.
Ja, man muss offen bleiben.
Manchmal, das ist schlimm eigentlich, es ist eigentlich eine schlechte Eigenschaft, viel zu verkopft.
Ja,
also das ist so wie bei, du bist so ein bisschen so ein Kleinkind, was halt unvoreingenommen da rangeht und sagt so, überrasch mich, ich trinke das, ich probiere das.
Schmeckt mir oder nicht.
Ich bin schon so in diesem rotzigen Teenageralter, wo ich sage, das will ich nicht. Es ist manchmal schade oder auch wirklich schade, dass man sich auf Sachen nicht einlässt. Das ist so. Ich bin kein Weinbegleitungstrinker zum Beispiel, was manchmal wirklich sehr schade ist, weil du dann den Drive von irgendwie anderen frischen Sachen, die du nicht kennst, einfach nicht mitnehmen kannst. Ne? Weil du einfach viel zu verkopft bist und sagst, ja, das kann nur scheiße sein. Das kann nicht schmecken.
Hatten wir beim letzten Mal Rosé mit Eiswürfel, ne?
Ja, aber den finde ich, glaube ich, jetzt auch stark, wenn der einen Eiswürfel kriegt und so ein bisschen leicht verwässert, ne, dann wird er ein bisschen sanfter, smoother. Das können wir ja gleich im Nachgang nochmal probieren. Magst du
dennoch einmal noch in deine Bewertung dann direkt eingehen? Wie findest du den Wein?
Ich finde ihn gut. Also ich finde ihn gut bis sehr gut. Also ich bin wirklich bei einer 6, einer 7. Also ich finde ihn stark. Also ich habe zu selten so oft getrunken. Ist so ein Situationswein, finde ich. Also das ist jetzt nichts für jeden Tag und für Abend, sondern das ist wirklich ein bisschen was. Terrasse, Apero, Grillparty.
Mhm. Geil.
Mega geil. Ne? Der stimmt dich schon mal so ein bisschen auf ein deftiges Stück Fleisch ein, finde ich. Da weißt du, da kommt noch was später. Und da kannst du auch mal danach ein Bier trinken, um dann dich wieder ein bisschen zu fokussieren auf was anderes. Ich finde ihn stark. Ich finde ihn gut. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Finde ich stark, muss ich wirklich sagen.
Passt. Also so sehe ich das auch. Ich finde es ein ganz toller, gute Laune-Wein. Er macht einfach Spaß, auch jetzt hier im Herbst, wo wir jetzt gerade sind. Ja. Perfekt, wenn da so die paar Sonnenscheinchen noch rauskommen. Ast rein.
Es soll schön werden heute Nachmittag.
Einfach lecker. Und so drücke ich hier auf den Knopf. Ich hoffe, das ist der richtige. Schauen wir mal.
Flasche alle. Podcast auch. Lust auf ein Weinchen? Fühl dich eingeladen. Termine findest du unter www.vinovista.de.
Dementsprechend vielen Dank, Fabian.
Ja, ich danke.
Ich danke euch.
Vielen Dank, Marcel.
Bitte, bitte.
Immer vielen gern. Dank, Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zur nächsten Folge.
Vielen, vielen Dank.
Ciao.